und er liebt uns. Und das Schöne ist, das ist nicht etwas, was wir uns selbst ausgedacht haben, sondern Gott ist auf diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, sodass wir ihn verstehen können. Johannes schreibt mal, das, was wir betrachten oder sehen konnten, was wir berühren konnten, was wir gehört haben von Jesus, war in ihm selbst erlebt. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Nun ist das natürlich ein sehr beschränktes Bild, weil er ist Mensch geworden. Aber so konnten wir ihn auch verstehen. Und darum brauchen wir, über Gott nicht in die Schwebe zu hängen, so wie, sagen wir, bei der Wind. Man weiß zum Teil noch immer nicht genau, wie das Wetter sich, warum das Wetter so ist, so wie es ist. Und der Wind so ist, wie er ist, da wissen wir, wozu das sind Zusammenhänge, aber wo es ganz genau herkommt, alle diese Zusammenhänge, weiß man noch nicht. Und von Gott können wir gewaltig viel rätseln, darum gibt es auch 1001 Religionen, aber wo dann Jesus kommt, dann wird es auf einmal doch sehr klar. Wir können von Gott viel in der Schöpfung sehen, aber in Jesus können wir wirklich sehen, wie Gott ist. Nicht sein ganzes Bild, weil der Jesus selbst hat gesagt, dass die Herrlichkeit hat er abgelegt. Und Gott ist unfassbar groß, aber in Jesus können wir erkennen, wie Gott ist. Und dann wissen wir, dass er sagt, wir sind so geliebt, dass er selbst für uns gekommen ist. So, ob wir es nun fühlen oder nicht, aber es ist wahr, du bist ein geliebter Mensch. Und das ist etwas, was, ja, ich glaube, ich tue mir noch immer schwer damit, das wirklich so anzunehmen und brauche Gottes Hilfe, dass er, weil ich kenne mich selbst doch so ein bisschen, ne? Ja, aber Gott liebt mich und mir staunt das manchmal so. Und dann sage ich, Herr, hilf mir das zu verstehen, weil manchmal finde ich das noch schwer anzunehmen. Wir sind Menschen und wir sind Lernende, solange wir auf dieser Erde sind. Und wir haben auch noch was zu tun, solange wir auf dieser Erde sind. Sonst wären wir schon im Himmel. Mein Vater ist 89 geworden, ist schon, ach, das ist schon 11 Jahre her, dass er gestorben ist. Aber er hat immer gesagt, ich lebe noch, weil Gott noch was mit mir vorhat. Ja? Und dann hat er auch, bis so lange gelebt hat, Bibelchen verteilt und Hauskreis gemacht. Und das war eigentlich ein gutes Beispiel auch für mein Leben. Gut, ich möchte mal im Alten Testament anfangen. Und auf der Bibelschule wird uns immer gelehrt, ja, aus dem Alten Testament kann man sehr viel lernen, aber du musst immer ins Neue landen, ja? Weil sonst ziehst du nicht richtig, weil das Alte Testament, eigentlich steht davon geschrieben, alles, was wir im Alten Testament lesen, zieht auf Jesus hin, sind Bilder von, was Jesus tun will. Und die Erfüllung liegt eigentlich auch von der Verheißung aus dem Alten Testament in das Neue. Ich möchte eine kleine Geschichte aus 2. Könige, und da ist der Prophet Elisa, der sehr viel mit Gott erlebt hat. Und nun gab es ein Problem. Und er hatte auch so Jünger, Nachfolger, er war auch deren Lehrer. Und nun lesen wir das in, das ist 2. Könige 4, Vers 38 fangen wir vielleicht mal an. 38 bis 40, ich kann es vielleicht vorlesen. Und guck mal, was wir hier haben. Wir können nun die Bibel an der Wand schmeißen. Und ich predige in unterschiedliche Gemeinden. Bei einem mache ich gerne einen Wettkampf. Wer ist den Ersten? Dann suche ich es schon auf und sage, ich bin er. Das ist natürlich gemein. Ob es eher an der Wand steht oder sich in der Bibel finden. Aber es ist schön, dass ich hier eine Hoffnung für alle, ja, Übersetzung. Und ich lese das mal vor aus den revidierten Luther. Das ist eigentlich sehr schön, dass wir unterschiedliche Übersetzungen haben. Wir haben heute schon gehört, Shalom. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann öfter gesagt, warum sagst du Shalom? Aber nun auf einmal, ich wusste das nicht, hat dieses Wort Shalom, ich würde es vielleicht doch mal öfter sagen, weil es einen viel größeren Inhalt hat, als wenn wir nur sagen, Friede sei mit dir, Wohlergehen und so weiter, all diese Dinge, die ich sehr gerne habe. Gesundheit und so weiter. Ich glaube, ich sage mal in Zukunft Shalom, Shalom. Ja, ja, weil das wünschen wir uns doch auch zu. Und so, ich lese das mal hier. Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er zu seinem Diener, setze einen großen Topf auf und koche eine Gemüse für die Prophetenjünger. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln, und fand ein Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Und als er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse. Sie kannte es aber nicht. und legte es den Männern zum Essen vor. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen: O Mann Gottes, der Tod im Topf, denn sie könnt uns nicht essen. Er aber sprach, das ist dann Vers 41, er sprach: Bring Mehl her. Und er tat sie in den Topf und sprach: Lege es den Leuten vor, dass sie es essen. Da war nichts Böses mehr in den Topf. Ja, genießbar und richtete keinen Schaden, dann steht da. Das ist auch eine schöne Übersetzung. So, da war eine Hungersnot im Land. Ich dachte, das muss wirklich ganz schrecklich sein. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie im Krieg Blumenzwiebel gegessen haben. Die sind eigentlich, ja, die Holländer sind bekannt für ihre Blumenzwiebeln. Wer von euch kennt die Tulpen? Tulpen aus Amsterdam. Aber die Zwiebeln sind eigentlich giftig. Aber die haben so einen Hunger gehabt, dass sie selbst diese Blumenzwiebel gegessen haben. Ja, das muss was ganz Schlimmes sein. Aber ich glaube, dass wir heute haben einen Überfluss an Essen, aber das ist trotzdem auch eine Hungersnot im Land. Ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich, wir haben das heute auch gehört, dass Gott uns Liebe zuspricht. Und ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich ein Bedürfnis hat nach Liebe. Und Liebe ist vielleicht wie so eine Art Wort wie Shalom, hat viel mehr Inhalt, ganz viele kleine Stückchen. So Liebe, dass man Anerkennung erlebt, dass man Wertschätzung erlebt, dass man Zuneigung erlebt, dass man Beachtung erlebt. Ich glaube, das ist so, was man auch in unserer Gesellschaft sieht, dass das sehr wichtig ist. Da ziehen Leute sich bestimmte Klamotten an, dass sie mit Marken drauf, dass sie gesehen werden, wahrgenommen werden und versuchen eigentlich darin auf unterschiedlichste Ebene nach Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist wie eine Art Hungersnot in der Seele. Jesus sagt, wenn du die ganze Welt in deine Seele reinsteckst, ja, am Materiellen, wirst du trotzdem noch ein Mensch sein, der hungrig bleibt, weil nur er selbst kann das in uns erfüllen. Er sagt, wenn der Mensch die ganze Welt besitzen würde, aber würde Verlust an seine Seele erleiden, er ist eigentlich sehr arm. Und ich glaube, da ist auch heute ein Hungersnot nach Liebe und ein Hungersnot nach Anerkennung, ein Hungersnot nach Wertschätzung. Grundsätzlich eigentlich in der Mensch. Ich weiß, als junger Mensch, ich habe eine sehr schöne Jugend gehabt. Ich würde sagen, ich habe schon alles gehabt, was mein Herz begehrt, aber trotzdem hatte ich eine Sehnsucht in meinem Herzen. Und ich weiß, der ist erst gestillt worden, wo ich dann als junger Erwachsener zu Jesus gekommen bin. Und dann war es mit dem Suchen vorbei. Da sind so viele Süchte. Und Sucht hat was mit Suchen zu tun, nach erfüllt zu werden. Ja? Und das ist, was Gott uns auch geben will. Nun, mit diesem Eintopf, ich nenne es mal Eintopf, wer von euch kennt Eintopf? Ich kenne dieses Wort eigentlich nur aus Deutschland. Ich bin nicht mit Eintopf groß geworden. Ich würde bald sagen, dass es, so hier steht auch nicht Eintopf, hier steht Gemüsetopf. Ne? Das sind auch bestimmt mehrere, es wird von einem erwähnt, der da was reingetan hat, aber er hat es erst zu seinen Jüngern gesagt, aber dieser eine hat wohl ziemlich viel reingetan, was nicht sehr gut für die Verdauung war. Ja. Und ich habe schon gedacht, dieses Bild von einem Eintopf, von einer Gruppe von Leuten, sie machen einen Eintopf, um den Hunger zu stillen, ist eigentlich auch ein gutes Bild für alle Gemeinschaften, die es irgendwie gibt. Als Familie hat man, ich würde sagen, mal einen bestimmten Eintopf. Jeder tut was drin, ja, ob er es will oder nicht. Überhaupt, wenn er da ist, ist er Teil von dem Eintopf. Ich rede hier von einem geistlichen Eintopf, aber mir helfen immer so diese Bilder. Und und wir als Gemeinde sind auch so ein Eintopf. In unserer Unterschiedlichkeit tun wir alles, was mit, dass du kommst, tust du etwas drin. Ja? Vielleicht kommst du mit einem brummerigen Kopf rein und dir geht es nicht so gut, dann tust du auch was in den Topf rein, ein bisschen Unwohlsein. Ja? Der andere, der ist so, das ist unterschiedlichste Art, schöne Worte, böse Worte. Und das auch in der Familie, in Gemeinde. Arbeit, wo man in Gemeinschaft mit Menschen lebt, irgendwie entsteht automatisch so eine Art Eintopf. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich esse sehr gerne. So, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Eintopf, wo kein Fleisch drin ist, dann würde ich schon sagen, naja. Aber der andere sagt, ein Eintopf, wo Fleisch drin ist, ne? So, da gibt es unterschiedliche Arten von Eintopf. Und ich denke, dass das dass wir das sehen, was für eine Verantwortung wir eigentlich tragen. Was stecken wir in den Topf. Nun, das Schöne ist, wir wissen hier, da hat einer was in den Topf gesteckt, das nicht sehr gut war. So, nun gehe ich mal in dem Neue Testament rein, in Hebräer 12. Da, und ich nehme nur so dieses Bild von Eintopf, das hilft mir so. Ja, weil dann kann man immer wieder auf dieses Bild zurückkommen und dann kann man sich das besser merken. So, darum geht's. Und dem Verständnis, dass wir eine Verantwortung tragen, was wir in eine Gemeinschaft beitragen, was wir in unsere Familie beitragen, was wir in den Sportverein, was wir aber auch hier als Gemeinde, was da jeder Einzelne dahin beiträgt und davor sorgt, was für eine Art Eintopf wir haben. So, dann muss ich eben gucken, Hebräer 12, könntest du vielleicht Hebräer 12, Vers 14 und 15, da wird, ja, man könnte sagen, über die Zubereitung von einem Eintopf gesprochen. Ich lese das mal hier aus den Luther, so Hebräer 12, 14, 15, da wird gesagt, jagt den Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand dem Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa ein bitterer Wurzel aufwachse und Unfriede anrichte und viele durch sie unrein werde. So, eigentlich ist das hier so ein Text, der, man könnte das sagen, wenn man das, dieses Bild aus dem Eintopf rausholen, hier sagt, jag den Frieden nach mit jedermann, so sorge du dafür, dass etwas im Topf ist, was auch gut ist für den anderen. Ja, ist ein bisschen breite Übersetzung. Aber da gibt es auch andere Bibelverse, wir sollen einander Gutes tun, insbesondere die Glaubensgenossen. Und hier würde ich mal sagen, wenn es heißt, jagt die Friede nach, können wir vielleicht, es setzt alles dran, mit jedem Menschen Frieden zu haben. So etwas reinzutun in den Topf, was den anderen gut tut, was den anderen Wertschätzung spüren lässt und was da eigentlich die Liebe so ein bisschen Hand und Fuß geht. Wenn man das in Familie sieht, dann finde ich das eigentlich interessant, wann der Paulus und Petrus, beide reden davon, zum Beispiel die Männer sollte ihre Frauen lieben, die Frauen sollte ihre Männer ehren, Strich Wertschätzung entgegengeben. So, das ist etwas, was man dann in den Topf tun kann. Ja? So, Sabine weiß, dass ich gerne ein Würstchen essen und so Dinge so. Dann könnte man sagen, ja, die schneidet man klein, tut in den Eintopf, dann wird von mir so die Eintopf schon richtig was besser. Jemand, der nicht gerne Fleisch hat, der liebt es, wenn da Sellerie reinkommt. Sellerie finde ich auch lecker. Ja? Und so, dann kommt das da drin. Dann haben wir natürlich ein bisschen Probleme zum Bild, wenn nun eine kein Fleisch mag und der andere oder Vegetarier ist und der andere gerne Fleisch mag, dann muss man vielleicht so sagen, wir machen einen Topf, wo es alle gefällt und dann ab und zu mal so ein kleines Töpfchen, da tut immer was Fleisch drin, so, da muss man ein weites Herz haben. Aber sieh mir die Frage, was steckt man drin? So heißt es, Männer, liebt eure Frauen. Ich meinte immer so, Kerl, wie kann der Paulus eigentlich, war jung, Geselle, hat nie geheiratet, wie kann er wissen, dass da doch viel dran ist? Der Petrus wusste es, der war verheiratet, hat Familie und so weiter. Und wenn ihr das sagt, es ist eigentlich interessant. Die Männer sind eher schwach darin, die Liebe in den Topf zu stecken. Die Männer, ja, ich rede sehr pauschal. Steinige könnt ihr mir nachher, ich komme im Himmel, so, ist kein Problem. So, und ich weiß, da gibt es natürlich Unterschiede, aber es gibt schon, genau, da braucht man nur die Augen aufzuhaben, Unterschied zwischen Mann und Frau. Und Jesus hat gesagt, Gott hat den Mensch geschaffen, Mann und Frau, so, wir brauchen da keine Geschlechterdiskussion. So, und nun, Männer, liebt eure Frau. Das ist den Eindruck, wie kannst du deine Frau zeigen, dass du sie liebst? Ich glaube, das ist eher mal nicht so starke Seite von den Männern. Und darum sagt Paulus es auch und Petrus, beide schreiben das, das ist wichtig, dass er was Gutes in den Eintopf gibt. Das heißt, du brauchst eine Sensibilität und andererseits sagt er auch, geht mit die Frau um, weil sie sind fragiler. Das gilt für die meisten, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Ja? Aber die Sensibilität ist eine andere. Da heißt wohl, Mann, ja, okay, wenn ich das in den Eindruck bin, muss ich wissen, was ist die Sprache oder wie fühlt meine Frau sich geliebt. Und das ist manchmal eine ganz andere Sprache und ein ganz anderer Eintopf, als die von Männereintopf. So, da braucht man Hilfe. Ich finde das immer das Schöne, wenn es hier heißt, ein Stückchen weiter in diesen Text von den Hebräern, was wir gerade gelesen haben, wir können Gnade anwenden. So, du kannst sie versäumen, liegen lassen, aber du kannst sie auch nehmen. Stimmt's? Wenn du was liegen lassen kannst, heißt auch, dass du es nehmen kannst. Stimmt's? Oder ist das zu hoch? Ist das nur für Ausländer? Ich suche dann gerade so Marco und ich selbst dann auch. Und ist das für den Deutschen auch annehmbar? Oder? Ja? Gut. So, das heißt, du kannst Gnade vor etwas nehmen. Du kannst darum beten, sagen, Herr, hilf mir, dass ich in den Eintopf von meiner Frau etwas reinstecke, dass es ihr auch schmeckt. Ja? Und das nicht nur mein, und ich glaube selbst, ist das sehr schwierig, weil ein Zeichen der Liebe ist, sie sucht das Wohl des anderen. Und wir sind immer sehr gut auf das Wohl des eigenen ausgerichtet. Das haben wir von Natur schon in uns. Aber das Wohl der anderen, da braucht man Gnade. Ich jedenfalls. Ich glaube, ich bin, was das angeht, typisch Mann. Wenn das Essen gut ist und sonst andere Details im typisch männlichen Bereich auch stimmen und nicht zu viel rumgenörgelt wird, dann ist schon 80% der Beziehung und der Eintopf ist schon in Ordnung. Das Rest ist dann nur noch zu fein, vielleicht ein Löffelchen Senf noch drin und so weiter, ein bisschen Ketchup. Aber wenn das mal gut ist, bei Frauen ist das manchmal ein bisschen anders. Ja? Die sind da irgendwie was vielfältiger. Ja? Und da muss noch mal was anderes. Das ist für einen Mann manchmal schwierig und für eine Frau auch manchmal schwierig zu verstehen, wie mache ich den Eintopf, sodass die andere auch schmeckt. Ja, das ist eine Herausforderung. Liebe ist nicht immer einfach. Liebe ist manchmal harte Arbeit. Und da brauchen wir Gnade und Gebet. Und ich will da nicht in Detail, das ist hier kein Eheseminar, könnte ich auch nicht gut. Aber für die Frau ist das vielleicht dann auch so, den Mann Wertschätzung gegeben. Ich würde sagen, wir Männer, für einen Großteil, da gibt es auch natürlich Ausnahmen, aber wir mögen es, wenn wir Anerkennung bekommen. Wenn wir Wertschätzung bekommen für was wir tun und so weiter, wenn wir das hören, wie gut bist du doch, wie schön, dass du das gemacht hast. Wer von den Männern, ich widerspreche dann immer, wenn Sabine mir das mal sagt, ja, ist doch nicht so wichtig, aber innerlich, doch, ist doch schön. Ne? Wer von den Männern kann sich da ein bisschen mit so identifizieren, ne? Dass das so schön ist, Wertschätzung und Anerkennung. So, ja. Und am liebsten noch, wie tapfer bist du, ne? Und die Wahrheit ist, ich habe es mal gelesen, wenn ein Schiff anfängt zu sinken, weißt du, wer das erste runterspringen? Das sind die Männer, die sich selbst retten wollen. Ich habe das mal so irgendwie gelesen, so mit diesen ganzen Bildern von tapfer und Held. Wir brauchen wirklich Gnade, ja? Und die Frauen sind viel opferbereitschafter als die Männer. Da haben wir die Frauen auch nicht gesagt, liebt eure Männer. Die haben das viel mehr in sich. Was das angeht, können auch sehr viel voneinander lernen. Und muss man den Geschmack von Eintopf manchmal auch breiter machen. Ich habe mich nicht vorstellen können, dass eine Kürbissuppe irgendwie lecker sein kann. Wirklich nicht. Mein Gesicht sehr expressiv, das ist alles nicht so schlimm, als was ich mit dem Gesicht ausdrücke, aber die Gedanke an eine Kürbissuppe, so etwas Schlaffes, wenn da kein gutes Stück Fleisch drin ist oder irgendwie, ne? Und nun hat Sabine doch tatsächlich eine Kürbissuppe gemacht. So bei mir ging schon alle Warnstufen auf Rot. Ja? Das kann doch nicht zu essen sein, aber irgendwann kommt auch noch richtiges Essen. Man verdaut hat man so, Männer, man soll nicht so sein, wie man ist. Ja? So, und dann war das doch tatsächlich. Ich habe das dann gegessen und das war richtig lecker. Und es war kein Fleisch drin. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass das lecker ist. Eine richtig leckere Kürbissuppe. Schön dick, würzig Geschmack. Ja, was weiß ich, was da alles drin war. Daran müssen wir aufpassen. Wir sind oft schon voreingenommen. Besonders wenn du älter wirst. Du musst aufpassen, dass du nicht so ein sturer, trockener Knüppel wirst, weißt du? Wo du nicht mehr viel dran biegen kannst, sondern dass du lebenlang lernen kannst. Ja? Und dann spürst du, hey, das ist doch aber auch gut zu essen. Wir können voneinander lernen. So. Und wenn wir dann in diesem Bild so sehen, dass wir die Friede nachjagen sollen, ich würde sagen mal einen guten Eintopf, wo alle gerne von essen, das ist natürlich auch eine Aufrichtigkeit von nötig. Es gibt auch Leute, die ganz einfach keinen Friede wollen, keinen guten Eintopf wollen. Meistens liegt da irgendwie was aus dem Hintergrund. Ich würde sagen, heute Morgen kam mir dieser Gedanke, ich habe an früher gedacht, desto älter du wirst, desto mehr Vergangenheit hast du. Und dann denkst du auch mir nach. Und dann kam mir so die Gedanke, ja, die Vergangenheit ist immer auch ein Teil von deinem Leben. Ich habe an Leute gedacht, die ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe, wie wird es gehen. Ja, und da kam mir dieser Gedanke, ja, ich, auch von meinem Leben, jeder einzelne von uns hat eine Vergangenheit. Auch wenn du 20 bist, hast du Vergangenheit, und desto älter du bist, desto länger hast du Vergangenheit. Das sind Dinge, die prägen uns alle, die wie so ein Eintopf des Lebens, ne, alles da reingesteckt wird. Und darum musst du auch sortieren. Und da habe ich gedacht, wie dankbar bin ich doch, wenn ich an bestimmte Dinge zurückdenke, dass Gott mir die vergeben hat. Das ist wie das Mehl, was Elisa in den Topf reingeschmissen hat, das Gift da draus zu nehmen. Wie wunderbar ist es, dass die Bibel uns eine Verheißung schenkt, dass man mit Jesus neu anfangen kann. Dass dieser Ruf am Kreuz ein Versöhnungsruf ist zwischen uns Menschen und Gott. Und wenn wir in unsere Vergangenheit sehen und das Giftige sind in den Eintopf gesteckt, dass wir wissen, Gott nimmt den Gift raus. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Aus dieser Vergangenheit nehmt ihr das raus und wir dürfen neu anfangen. Paulus schreibt, das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Aber es ist wohl ein Teil von deinem Leben, aber du darfst es unter Gottes Licht sehen. Und das ist eigentlich so schön, da können wir so dankbar sein und dann sortieren. Aber wir müssen das machen, sonst entsteht Bitterkeit. Hier ein Hebräerbrief sagt, das ist eine Wurzel der Bitterkeit. Die Wurzel ist natürlich nicht an sich bitter. Er wird bitter durch, was er aufnimmt. Ja? Und wir müssen sortieren, was wir aufnehmen in unserem Leben und das dann zusammen mit Gott wirklich bereinigen. Weil da kam in den nächsten Gedanken ein Bereinigungsvermögen. Wer von euch hat schon mal davon gehört, dass ein Vermögen, so ein Privatvermögen oder eine Firma bereinigt, das, was am Ende dann wirklich da ist? Wer von euch kennt dieses Wort? Ich war mir da nicht sehr sicher. Ja, natürlich, jeder Geschäftsmann hat da irgendwann schon mal gehört und letztendlich interessiert das am Ende auch nur, was ist das bereinigende Vermögen. Ne? Du kannst auf dem Papier viel haben, aber wenn du viel Schulden hast, ja, in diesem Zahl höher ist, als was du so hast, dann hast du nicht viel, dann hast du Schulden. Aber ein bereinigendes Vermögen ist eigentlich das, was du hast, am Ende nach, dass du siehst, wenn alle Schulden, Kredite und so weiter runtergezogen sind, was hast du dann noch? Halleluja. Und bei Gott können wir eine bereinigte Vergangenheit haben. Alles Negative wird abgezogen. Halleluja. Und dann am Ende wissen wir, das Gute ist da noch, dass ich was ich da behalten kann. Das heißt, ich vergebe die Dinge, die schlimm waren. Ich nehme das für mich selbst an, wo ich mich selbst falsch verhalten habe und ich nehme das, was andere mich angetan haben. Und manchmal ist das schrecklich. Aber dann wundere ich mich, ich kenne eine Frau, die eine schreckliche Vergangenheit hat. Die Frau beim Prostituierte, sie war ein Unfall, dass sie geboren wurde und die Mutter war Prostituierte, drogenabhängig und dann ist sie in diesem Milieu irgendwo in Hamburg groß geworden. Völlig kaputt, alle Grund und nur noch Bitterkeit. Und alle sind sich zu trägen. Aber sie ist zu Jesus gekommen und ein wunderbarer, wunderbarer Mensch, der andere hilft. Das ist Gnade, das ist bereinigendes Vermögen. Ja? Alles ist weggetan, was so negativ war. Und das ist bei Gott möglich. Das macht natürlich immer einen Teil von unserem Leben aus. Natürlich ist das immer. Das sind Narben, aber die können zu einem Segen werden. Die Narben können zu einem Zeichen werden, sie sind da ja, aber zu einem Zeichen, Gott hat mich heil gemacht. Ist das nicht wunderbar? Und das ist, was unser Eintopf dann auch ausmacht und da kein Bitterkeit da ist, so dass wir das hineingeben können, was wirklich von Gott berührt ist. Denn hier heißt es auch in diesem Text, muss ich mal sehen, irgendwie ist das umgeblättert, dass wir sollen Frieden mit jedermann, vielleicht können wir die nochmal dran. Ja, Hebräer 12, Vers 14, 15. So, wie es Gott gefällt. Sondern dann der nächste. Dann nimmt dieses Wort nicht, das lese ich mal eben aus dem Luther, weil ich mag das doch, was So jagt dem Friede nach mit jedermann und der Heiligung. Das wird hier in den Vers 14, Johann. Ich bin mal neugierig wieder. Und so zu leben, wie es Gott gefällt, das wird davon mit Heiligung so übersetzt. Nun, Heiligung oder so zu leben, wie es Gott gefällt, das hat was mit Beziehung zu tun. Ja? Die Bibel sagt, sei heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr. So, weil wir in einer Beziehung miteinander leben, du sollst so sein, wie ich bin. Das soll von dir berührt sein. Und ich finde das so, Heiligung, das war für mich so immer so ein bedrohliches Wort und immer mit, wie schaffe ich das dann? Aber mit, dass ich das verstanden habe, Herr, dass es heißt, ich mache alles zusammen mit dir. Und mit, dass man Gott immer besser versteht, wie er wirklich ist. Und das ist dann ganz wichtig natürlich, wenn wir ein Bild von Gott haben, das, sehr eingeengt ist oder sehr so, Gott wartet nur darauf, dass er uns bestrafen kann. Es gibt in Holland so reformierte Kirche, die sehr streng sind und die Leute, das kannst du deren Gesichter sehen, das ist gar keine Lebensfreude. So. Das ist immer die, ja, Gott hat dich erwählt oder nicht und versuch es, dass es alles so gut möglich macht, sonst ist er nicht mit dir zufrieden. Also Gott wartet zu strafen, das strahlt von den Leuten ab. Wir brauchen ein richtiges Gottesbild. Und darum haben wir so heute gut angefangen. Ich bin erstmal ein geliebter Mensch mit meiner Macke. In Römer 15, Vers 7 steht, nehmt einander an, so dass auch wieder so ein Topf einander anzunehmen, so wie Christus euch angenommen hat. Und wie hat er uns angenommen? So wie wir sind zu ihm hingekommen, so hat er uns angenommen. Und dann lässt er uns nicht so wie wir sind, sondern in die Gemeinschaft mit ihm ändert sich unser Leben von innen aus. Und das ist heilig. Ich sage, ich muss alles von Gott berührt sein, aber du musst Gott auch verstehen, wie er ist, weil sonst lebst du ein. Zu Freiheit sind wir berufen, zu Freiheit schon heiliges Leben, zu Freiheit in Gemeinschaft mit Gott zu leben und Gottes lebensbejahend. Halleluja. Und er lässt aufatmen. Es gibt so ein Lied, komm, atmet auf, denn ihr sollt leben. Ja. Und das ist, was Jesus möglich gemacht hat. Jesus hat bei den ganz Frommen, die es ganz richtig machen wollen, immer mächtig angehakt. Sie passt ihm nicht. Also Weinsäufer und das passte nicht in deren Bild. Gott schenkt Leben. Und darum ist das wichtig, dass das berührt ist von ihm. Und dass wir das hineinstecken, das, was Gott uns gegeben hat. In 2. Petrus 1, Vers 4, das ist, ich weiß, dass das nicht stimmt. In 1. Petrus 4, Vers 10, da steht, jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. So, ich würde bei den Eintopf sagen, jeder steckt was in den Eintopf rein, ja, von Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältige Gabe Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Macht man einen richtigen Eintopf, ja. Wer von euch möchte einen guten Eintopf? Dass die Familie ein schöner Eintopf ist. Ja? Dass die Gemeinde ein schöner Eintopf ist. Ein guter Eintopf. Wo jeder was draus rausbekommt, wo ihr durch Liebe, wo ihr durch Anerkennung, wo ihr durch wachsen kann. Ja, es ist auch wichtig, wenn man sagt, jeder diene mit den Gaben, dann geht es nicht um das Dienen. Es geht nicht um das Dienen, es geht um das Endresultat. Es geht nicht darum, dass ich hier nun stehe und predige, sondern das Ziel ist, wir sollen aufgebaut, ermahnt, getröstet werden. Das ist das Ziel. Auch Leiter ist nie das Ziel, das Leiten an sich, das ist nur ein Werkzeug. Das Ziel ist, dass dadurch Friede entsteht, dass dadurch Dienste entstehen können und andere wieder was. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil oft sind Leute auch schnell bitter und beleidigt, weil ihr Dienst wird nicht so angenommen und so weiter, wie ich das möchte. Ist doch nicht schlimm. Ja, natürlich, das fühlt sich nicht gut an. Wenn ich mich mal beleidigt fühle, mag ich dieses Bild immer. Ich habe das hoch selten. Das ist zum Teil einfach, dass man das hoch selten hat. Manchmal ist dadurch auch ein bestimmter Unsensibilität. Das nicht sehr sensibel ist für die Bedürfnisse von anderen. Aber wenn ich das einmal spüre, dann mag ich dieses Bild. Ach, Roland, du bist beleidigt. Dann sehe ich schon einen Knüppel, buff. Ein Knüppel, buff. Vor, dass die Beleidigung aufstehen kann. Und da geht es doch gar nicht darum, ob du beleidigt bist oder nicht. Du bist ein wertgeschätztes Kind Gottes. Und diese Beleidigung, das ist doch nur, dass du dich selbst aufblasen willst oder wichtig machen willst. Dann musst du ganz einfach einen Knüppel nehmen. Buff, buff. So, du wirst nicht beleidigt sein. Buff. Das kommt nicht im Eintopf. Denn dieses Beleidigtsein, ja, und dieses, das bringt doch alles nichts. Das musst du mit Gott klären und das muss weg. Und das muss nicht in den Topf, da muss nicht ein anderer drunter leiden. Stimmt's? Weil es geht nicht darum, es geht darum, dass am Ende ein guter Eintopf steht. Und der eine wird es mit einem Messer machen, der andere wird es mit einem Raspelgerät machen, was da rein tun. Das ist alles gut, aber es geht am Ende darum, dass wir einen guten Eintopf haben. Und nicht Bitteres reinkommen. Gut. Ja, ich weiß nicht, wann habe ich angefangen? Ich glaube, die 35 Minuten sind wohl so voll, habe ich den Eindruck. 10
vor.
Habe ich 10 vor angefangen?
Ja.
Eine halbe Stunde. Dann darf ich noch 4 Minuten, wenn ich da so sehe. Ihr wisst, ne? Ein guter Predigt kann über alles gehen, aber nicht über 35 Minuten. So, dann denke ich noch, kannst du vielleicht diesen Text nochmal, dann von Hebräer 12, 14, 15. Dann, weil ich denke, es ist schon wirklich wichtig, dass wir Gnade nicht liegen lassen. Ja, den nächsten Vers vielleicht. Acht darauf, dass keiner von euch Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht. Eigentlich unbenutzt lässt, liegen lassen. So, da ist Gnade. Wenn du heute sagst, ja, Roland, du weißt nicht, was ich schon vom Mist in den Topf reingetan habe, dann darf ich dir zusprechen, das Blut Jesu reinigt von aller Ungerechtigkeit und kann auch entgiften. Du weißt nicht, was in meiner Familie los ist. Da möchte ich sagen, es ist Gnade, dass die Eintopf, heute ist er vielleicht noch bitter, aber es ist Gnade, dass dieser Eintopf sich ändern kann. Ist das nicht wunderbar? Genau wie das Mehl, was Elisa da reingetan hat, dass es anders wurde. Da ist Gnade vor Veränderung. Und in jeder Gemeinschaft ist Gnade zur Veränderung. Und die fängt in deinem eigenen Herzen an. Ja, dass du sie erbittest. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, manche Dinge dann, irgendwann gehen mir die Augen auf, oh Roland, du dachtest, das wäre so richtig, aber so ganz richtig ist das nicht. Ja? Du hast was in den Topf reingetan, aber was schön ist, dass man um Vergebung bitten kann, dass man Gott das sagen kann. Sag, Herr, ändere du mein Herz. Und meine Erfahrung ist, dass über die Zeit Gott uns wirklich ändert, dass er uns lehrt, dass der Heilige Geist uns daran erinnert. Ja, ich habe öfters in einem Beten, und habe ich euch mal gesagt, dann kommen mir so auf einmal Alltagsdinge so vor Augen. Ich sage, Herr, was blöd ist das, ich will dich nun anbeten. Ja, aber dann hat Gott mir gesagt, aber ich will dir zeigen, dass ich dich auch im Alltag sehe. Und dass Anbetung und diese Gemeinschaft, die du nun stark pflegen willst, die ist aber auch im Alltag genauso da. Halleluja, ist das nicht schön? Und dann mag ich dieses Bild, wenn ich dann so sehe, ich stehe in meinem Schnittschutzhose, fälle einen Baum oder rede mit Leuten oder was noch. Gott ist auch da. Das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Und da ist die Möglichkeit, dass Gnade in alle Bereiche unseres Lebens kommt. Und wenn der Eintopf giftig ist, dann ist er giftig, dann soll wir das nicht übertünchen. Und nicht uns, sondern sagen, Herr, das sind die Dinge, die nicht gut sind. Bitte schenke du Gnade, vergib und greife du ein. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, dass wir Stand nehmen, dass die Gnade nicht liegen lassen, sondern dass wir sie einsetzen. Ich habe oft so, auch für unsere Familie, wo die Kinder klein waren, nun tragen sie eigene Verantwortung. Das ist sehr richtig schön. Dann braucht man sie nicht, obwohl ich natürlich immer bete. Aber ich habe liebensgerne diese Bibelwort gehört, die Kinder des Gerechten werden sicher wohnen. Das ist doch Gnade. Ja, das habe ich dann bekannt über unsere Familie. Danke, ja, die Kinder des Gerechten werden sicher wohnen. Halleluja. Ja, und dass das Herz fest wird, das geschieht durch Gnade. Und dass die Schritte eines Mannes und einer Frau fest werden, das ist vom Herrn. Halleluja, das sind Dinge, die dürfen wir programmieren, sodass der Topf wieder gesund wird. Ist das nicht eine große Gnade? Und das ist ein Stand, den müssen wir einnehmen, weil Gott hat es uns gegeben. Auch das ist Gnade, ja, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und Vater im Himmel, ich danke, dass deine Worte Geist und Leben sind. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Gnade schenkst, dass unsere Familie, so wie wir sind, in unserer Einzigartigkeit, ein Eintopf haben, der gut ist, Herr. Wo jeder was drin findet, was ihm stärkt, was ihm Freude bereitet, wo er durch Wertschätzung erlebt und sich geliebt weiß von dir und von den anderen, Herr. Ich danke, dass du Gnade schenkst, Herr. Und dort, wo Giftiges ist, du weißt das, Herr. Du hast das alles getragen. Du hast alle Unvermögen, Herr. Alle Unglaube, alle Rebellion, alle Bitterkeit, Herr. Alle Widersprüche, Herr. Und Lüste, die kaputt machen, Suchte. Und alles hast du am Kreuz getragen. Dein Wort sagt, was im Allen bist du versucht worden, wie wir, aber du hast nicht gesündigt. Und du kannst mit uns mitfühlen und du willst uns helfen, dass der Eintopf gesund wird, wo er nicht gesund ist, Herr. Danke dir dafür, für diese gewaltige Gnade. Und auch für uns als Gemeinde bete ich auch, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir die Verantwortung verstehen und sehen, dass wir Gutes in den Eintopf tun. Herr, und dort, wo Giftiges ist, dass du das reinigst und das zeigst, sodass wir das ändern können, Herr. Ich danke dir dafür. Vater, ich danke, dass du uns Gnade schenkst, dass wo wir arbeiten, dass wir Leute sind, die Gutes mitnehmen von den Eintopf, Herr. So dass du gesehen wirst, Herr. Denn in allem ist es doch so, dass du, dass etwas von dir sichtbar wird. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und dadurch wird Gnade und Liebe, Vergebung, ja, Anerkennung, das, wo wir uns im Tiefsten nach sehnen, Herr, durch dich ist es gekommen. Und dass es dann auch durch unserem Leben sich offenbart. Danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Herr, und ich danke, dass ich jede Einzelne segnen kann. Vater, du siehst auch, wo körperliche Leiden sind, dass du hilfst. Herr, wo Nierenbeschwerden sind, dass du ja, reinigst und Heilung schenkst, Herr. Herr, wo, dort, wo die Seele ermattet ist und, Herr, zermürbt ist, dass du neue Kraft schenkst und Licht und Leuchten lässt, Herr. Danke dir dafür, Vater. Du bist wunderbar. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Amen.